No screen sharing for me, for you today. Okay. Einleitung Nummer 1. Wer mich fragt, was wichtig ist, der kriegt zu hören, mach ganze Sache mit Jesus. Kehre um, lass dich taufen zur Vergebung deiner Sünden und schließe dich einer christlichen Gemeinde an. Aber wer wissen will, wie ich meinen Alltag organisiere und arbeite, der erfährt ganz anderes. Meine Familie kennt meine Wahlsprüche. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Morgenstund hat Gold im Mund. Ordnung ist das halbe Leben. Und ein relativ neuer Arbeit, die du nicht vermeiden kannst, musst du halt genießen. Das klingt irgendwie spaßfrei oder streng oder abgehoben. Und mit solchen Sprüchen macht man sich nicht nur Freunde. Das führt eher zu Distanz. Meine Familie zum Beispiel meidet diese Themen deshalb lieber. Also überlegt euch, was ihr mich fragt. Einleitung Nummer 2. Mose war auf dem Berg Sinai und hatte schon ganz viele Regeln von Gott erfahren. Bekam Steintafeln, dann war der erste Versuch, die Steintafeln zu überbringen und zu verkünden, was draufsteht. Und da kam es zu diesem Eklat. Goldenes Kalb und so, ihr wisst, er voller Zorn zerbricht die Steintafeln. Hatte scheinbar richtig Temperament, der Mann. Also musste er nochmal rauf. Und wieder schreibt er mit, was Gott ihm da alles diktiert. Und dann kommt zum zweiten Versuch, die Tafel nach unten zu tragen. Und ich lese jetzt einige Verse aus dem zweiten Buch Mose, also Exodus, Kapitel 34, ab Vers 29. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war und er mit ihm, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Mose jedoch rief ihnen zu und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu und Mose redete zu ihnen. Danach aber traten alle Söhne Israel heran und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Gesicht. So oft aber Mose vor dem Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Das war's. Das ist diese Begebenheit. Auf dem Berg Sinai und im Zelt der Begegnung färbt Gottes Herrlichkeit irgendwie auf Mose ab, sodass der dann blendet. Andere Leute, die ihn angucken. Und die pragmatische Lösung ist, er deckt sein Gesicht ab mit einer Decke. Okay, aber eigentlich sind wir ja in 2. Korinther. 2. Korintherbrief von Paulus, Kapitel 3. Ein kurzer Rückblick, denn das ist bei diesem Brief ziemlich wichtig, finde ich. Es gibt also Unstimmigkeiten zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth. Es gibt Streit, es gibt Vorwürfe, Rechtfertigung und irgendwie sind da Konkurrenten. Ein neuer Brief von Paulus ist überbracht worden und der ist scheinbar gut aufgenommen worden. Paulus missioniert weiter in der Zeit. Paulus nennt seinen Dienst, das ist jetzt 2. Korinther 2, Vers 14, Verbreitung des Duftes göttlicher Erkenntnis. Und er nennt sich selbst ein Wohlgeruch des Christus für Gott. Vers 15. Paulus ist stolz, von diesem Herrn künden zu dürfen, ihm zu dienen, Teil seines Triumphzuges um die Welt zu sein. Und ein Empfehlungsschreiben braucht so ein Apostel nicht, meint Paulus. Denn die Korinther seien in sein Herz geschrieben und dabei für jeden lesbar. Das ist ein Bild, da muss jeder erstmal nachdenken. Und sie, die Korinther, seien wiederum ein Brief Christi, geschrieben von Paulus. Das ist jetzt drittes Kapitel, Vers 3. Und dann fragt er, wer ist dazu tüchtig? 2. Korinther, Vers 16. Na ich, also Gott und der, den Gott schickt. Und dann kommen zwei interessante Verse, sehr interessante Verse, extrem interessante Verse, wichtige Verse. Drittes Kapitel, Verse 5 und 6. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und das ist eine sehr überraschende Aussage für einen ehemaligen Juden, für einen Juden wie Paulus. Das Ganze legt nahe, dass da irgendwelche Konkurrenten in Korinth sind, die etwas ganz anderes lehren. Wie kommt Paulus sonst auf diese Idee, über so etwas zu reden? Also offenbar waren da Judenchristen nach Korinth gekommen und die haben gelehrt, wenn man Christ werden will, muss man erstmal Jude sein. Nicht-Juden müssen also erstmal das Gesetz annehmen, Beschneidung, Sabbat halten und all das. Erst dann könnten sie Christen sein. Christentum ohne Judentum sei einfach undenkbar, meinen die scheinbar. Man braucht also das mosaische Gesetz plus Jesus. Und Paulus findet das entsetzlich. Er sieht das ganz anders. Ich lese jetzt die Verse, drittes Kapitel, Verse 7 bis 13. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenen blicken sollten. Soweit. Paulus nutzt dieses Bild mit dem Tuch und dem Glanz und so noch weiter. Aber darauf gehen wir vielleicht ein nächstes Mal ein. Wir bleiben mal hier. Paulus vergleicht Herrlichkeiten. Er vergleicht die Herrlichkeit des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes und des Evangeliums. Man nennt das Ganze übrigens, habe ich auch mir angelesen, eine Midrasch. Also man hat eine alttestamentarische Stelle, legt die aus und nutzt das dann für etwas Aktuelles. Aktuell heißt in diesem Fall jetzt nicht Jahr 2021, sondern als Paulus halt geschrieben hat. Also Paulus hat für das, was ihm wichtig war, eine alttestamentliche Stelle herangezogen und hat die ausgelegt. Midrasch. Naja gut, vielleicht kann ich es mir merken. Vers 7a. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, wie hat er gerade das mosaische Gesetz genannt? Dienst des Todes? Das ist ziemlich deutlich, ja? Ziemlich doll. Ich habe ja gerade vorgelesen, der Buchstabe tötet, hat er auch schon geschrieben. Aber er meint das ernst. Er hat das auch in anderen Briefen geschrieben. Er schreibt das auch im Galaterbrief zum Beispiel. Ich möchte einige Verse vorlesen ab Vers 10. Also Galater 3 ab Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Und dann Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also Paulus war sich in seiner Sache sicher. Der alte Bund, der war noch nicht das Ziel. Das, was Mose da gemacht hat, war letztendlich eine Art Todesdienst und ein Fluch. Mose brachte nur Gesetze, Forderungen, aber nicht die endgültige Lösung. Der Gesetzestext führt zur Verurteilung, wenn man nicht Jesus als Anwalt hat. Das Gesetz ist interessant und lehrreich und wir alle sollten es kennen, aber es führt nicht zur Rettung. Also Mose brachte Gerechtigkeit in Form von gerechten Todesurteilen. Deshalb nennt Paulus diesen Auftrag halt auch Dienst des Todes. Ist noch nicht mal klar, ob Mose das vielleicht unangenehm war, was er da tun musste. Okay, Vers 7, zweiter Teil. Sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Also diese Herrlichkeit Gottes, diese Doxa, ja, hatten wir schon mal besprochen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Diese Herrlichkeit, die ist ganz klar auch im Alten Testament zu sehen, auch im Alten Bund, im mosaischen Gesetz, ganz klar. Göttliche Herrlichkeit. Mose tat einen göttlichen Dienst und wandelte im Angesicht Gottes. Aber die Wortwahl von Paulus lässt keinen Zweifel. Wähle frei, willst du den Dienst des Todes oder des Geistes? Da fällt die Entscheidung leicht. Paulus empfiehlt dringend den Dienst des Geistes. Vers 8, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also wenn das mosaische Gesetz Strahlkraft hatte und herrlich war, dann das Evangelium doch erst recht. Herrlichkeit Gottes, da wollen wir hin. Das ist im Himmelreich. Alles andere hat auch ein bisschen Herrlichkeit, hat er im 1. Korinther erklärt, aber nichts gegen das, was im Himmel auf uns wartet. Da wollen wir hin. Und das ist im Evangelium viel mehr, sagt er, als im Alten Bund, als im mosaischen Gesetz. Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Dienst der Verdammnis klingt auch unfair, aber das haben wir ja geklärt. Ja. Gerechtigkeit ohne Ausweg. Auch das ist herrlich. Aber Rechtfertigung durch Selbstaufopferung von Gott in Jesus erst recht. Herrliche Gerechtigkeit ohne Aussicht auf Nachsicht oder Begnadigung. Auch noch temporär und unvollständig. Okay, klar, gut. Vereinbart, als Gott genau wusste, was die menschlichen Schwächen sind. Also von seiner Seite aus, von vornherein, nur eine Vorbereitung auf das Wahre, was noch kommen sollte. Damals wichtig zur Abgrenzung gegenüber allen anderen Religionen. Und trotzdem schneidet der alte Bund im Vergleich zum neuen Bund schlecht ab. Um wie viel besser ist die Heilsgewissheit in Jesus Christus? Korinther, seid ihr noch zu retten? Vers 10. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Okay, klingt etwas ulkig. Würde man den Deutschaufsatz heutzutage besser nicht schreiben. Eine Übersetzung, die das so übersetzt, wie ich vermute, wie Paulus es wohl gemeint hat, ist in der Hoffnung für alle. Ich lese mal. Ja, was damals herrlich erschien, verblasst völlig vor der überwältigenden Herrlichkeit unseres Auftrags. Na, das sehe ich ein. Also das Gute ist der Feind des Besseren. Das mosaische Gesetz war herrlich, doch verblasst der Glanz angesichts der Herrlichkeit des neuen Bundes. Wie eine Taschenlampe neben einem Autoscheinwerfer oder so. Führen wir das noch ein bisschen weiter. Wer sich nicht an den in Stein gehauenen Buchstaben, wie Paulus sagt, hält, ist des Todes. Wer die Rettung in Jesus nicht akzeptiert, der geht aber auch verloren. Also wo ist denn da der Vorteil? In 2. Korinther 2, Vers 16 steht, dass der Duft der Erkenntnis Gottes, das ist das, was der Paulus macht. Paulus verströmt den Duft der Erkenntnis Gottes. Und das sei ein Geruch des Todes denen, die verloren gehen. Also Paulus tut auch nur seinen Job, verbreitet die gute Nachricht. Und das ist ein Geruch des Todes für die, die nicht hinhören wollen. Und so ist es doch im Augenblick mit dem mosaischen Gesetz auch. Das kann auch nichts dazu, dass es tötet. Mose erfüllt nur seine Aufgabe. Also der Vergleich des mosaischen Gesetzes mit dem Evangelium, der apostolischen Lehre, wenn man so will, endet zunächst mal unentschieden. Der Zwischenstand ist 0:0. Wer nicht hinhört, geht in jedem Falle tödlich verloren irgendwie. Naja gut, jetzt gucken wir mal im Hinblick auf die Gläubigen. Ein ernsthafter Gläubiger, also ein damaliger Jude, hängt dem mosaischen Gesetz an. Er lernt ganz viel und rettet sich immer wieder temporär. Er bleibt in diesem Zwischenstadium, das Paulus mit Erziehung oder Heranwachsen vergleicht. Und Gott wird seine Treue sicherlich zu schätzen wissen oder gewusst haben. Aber die Rettung in Jesus wäre doch laut Paulus ungleich besser, ungleich herrlicher. Dieser damalige Jude hat nicht mitbekommen, dass Gott etwas Neues mit den Menschen vereinbart hat. Paulus hat überhaupt nichts gegen das jüdische Volk, gegen seine Verwandten, gegen das mosaische Gesetz in dem Sinne. Im Römer 9 schreibt er, ich fange mal an bei Vers 3. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Also Paulus hat überhaupt nichts gegen das Judentum damals, überhaupt nichts. Aber es war halt nicht mehr up to date. Klar, wenn wir jetzt entscheiden könnten, wenn wir frei wählen könnten, würden wir sagen, ja, also über 600 Einzelbestimmungen im Vergleich zu Jesus, dann nehmen wir lieber Jesus. Da fällt die Entscheidung leicht. Da kann man sagen, also in diesem Zusammenhang steht es, was weiß ich, 1 zu unendlich für den neuen Bund. 1, mosaisches Gesetz, ist auch toll, aber unendlich viel besser ist Jesus. Also es ist viel herrlicher, den Rettungsplan Gottes auch glauben zu können und in persönlicher Beziehung mit Jesus zu leben. Paulus kannte beides. Alles, was ihn als besonders guten, treuen Juden ausgezeichnet hatte, empfand er aber im Nachhinein als Schaden und Last, nachdem er Christ geworden war. Ihr kennt diese Stelle aus Philipper 3, 7 bis 9. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also im direkten Vergleich, klar ist Christus pur viel besser, meint Paulus. Wenn wir wählen dürften. Nur Jesus wollen wir. Okay, Vers 11. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Das Alte ist vergangen. Ja? Das hat seine Aufgabe erfüllt. Es sollte geehrt, es sollte respektiert, gekannt, aber nicht mehr befolgt werden. Es ist vergangen. Heilsgeschichtlich, wenn man das so sagen will, heilsgeschichtlich sind wir weiter. Basta, Gott will es so. Nun, klar, es ist auch verständlich. Also wenn wir uns reindenken und schon wissen, wie Gottes Entscheidung ist, dann können wir versuchen, sie uns zu erklären. Auch im Alten Testament gibt es ganz bedeutende Stellen, die den Glauben und die Bedeutung des Glaubens hervorheben. Natürlich. Paulus argumentiert doch auf Grundlage des Alten Testamentes für den Glauben. Der Hebräerbrief auch. Aber es gibt nun mal auch enorm viele Verse, die klingen sehr nach Werkgerechtigkeit. Die Propheten hatten jahrhundertelang die Aufgabe, immer wieder alle daran zu erinnern, was sie falsch gemacht haben. Und zum wahren Glauben zu kommen. Im neuen Bund ist die Rettung zum guten Teil entkoppelt oder komplett entkoppelt von unserem Dazutun. Die Gnade Gottes wird offenbar, indem er alles Nötige tat, für jeden, sogar für die, die zu dem Zeitpunkt noch gleichgültig und feindselig waren. Gott selbst in der Person des Sohnes trägt für uns, für alle Menschen, alle Schuld. Jeder Gottesvorwurf wird dadurch absurd. Er selbst ging für uns ans Kreuz, voller Liebe. Jakobus nennt das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ich lese mal Jakobus 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. Also wir werden glücklicher Unser Leben gelingt besser, wenn wir Gottes Willen tun, auf ihn hören und Jesus nacheifern. Aber wir fallen nicht andauernd aus der Gnade, wenn wir es mal nicht machen. Ja? Die Frage, ob irgendeine Forderung im Gesetz steht, also Sabbat, Hygiene, Lebensmittel, Materialien, aus denen wir unsere Kleidung machen, Abgaben, Landkauf oder sonst irgendetwas, ist keine Frage der Rettung. Ja, okay. Wir müssen unsere Söhne nicht beschneiden lassen und wir müssen sie auch nicht mit irgendwie zwei Turteltauben auslösen und all das. Ja? Wir strecken uns aus nach Jesus. Wir versuchen, ihm zu folgen und damit haben wir mehr als genug zu tun. Jesus pur. Wir flehen und beten um Einsicht und Standhaftigkeit. Wir vertrauen auf Jesus und die Worte seiner Apostel. Aber wir müssen keine Juden werden. Und hier sagt mir jetzt Paulus, das Evangelium wird bleiben, aber das andere nicht. Das Evangelium ist zukunftssicher. Und deswegen, auch deswegen ist es herrlicher. Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Oder in Römer 1 sagt er, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Die Gewissheit lässt uns reden. Ich, Paulus, ich ringe mit wilden Tieren deswegen. Ich rede in Synagogen, auch wenn ich auf Ablehnung stoße. Ich verberge gar nichts, auch nicht vor euch. Ja? Ich und meine Mitarbeiter, wir sind transparent und ehrlich. Wir lügen überhaupt nicht. Wir haben keinerlei Geheimnisse vor euch und Gott ist unser Zeuge. Der wiederauferweckte Jesus ist unser Herr. Wir verbreiten den Duft der Gotteserkenntnis. Wir marschieren mit Jesus im Triumphzug in aller Freimütigkeit. Korinther, glaubt's mir doch. Ne? Vers 13. Und tu nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Paulus weist nochmal darauf hin, dass das Alte vergangen ist. Der alte Bund ist einfach vorbei. Und irgendwie ist das damals mit der Herrlichkeit, also die Herrlichkeit des alten Bundes ist irgendwie vergangen. Irgendwie nahm das ab mit dem Glanz vom Angesicht Mose oder so. Vielleicht meint er das auch im übertragenen Sinne. Im Alten Testament wird das nicht wieder erwähnt. Soweit ich weiß, ich habe viel geguckt. Vom Verblassen oder so steht da nichts. Aber das gibt es einfach nicht mehr. Mose ist auch nicht mehr da. Das Alte ist vorbei. Auch wenn es noch so schön war, ist vorbei. Der Gottesdiener Mose hat Herrliches getan, aber das Evangelium vom Kreuz ist noch herrlicher. Schade, wenn die Korinther den neuen Bund mit dem Ballast des alten Bundes irgendwie schwieriger machen sollten. Also warum schrieb Paulus das Ganze? Was soll das? Offensichtlich hatte er Konkurrenten, die was anderes sagten. Paulus argumentiert gegen ein alttestamentliches Christentum an. Das war irgendwie offensichtlich ein Problem. Judenchristliche Missionare lehren scheinbar etwas anderes. Sie sind im Alten verhaftet. Sie sagen, man muss erst Jude sein, bevor man Christ werden kann. Und Paulus sagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich versuche mal zusammenzufassen. Der Geist rettet. Der richtige Glaube. Nicht der Gesetzestext. Wer etwas anderes lehrt, braucht Empfehlungsschreiben. Aber ich, Paulus, doch nicht. Die anderen lehren zusätzlich zur Nachfolge von Jesus auch noch das Alte Testament. Das lenkt nur ab und sind unnötige Hürden, die auch damals nur zu Todesurteilen führten. Ich lehre euch nur das ganz einfache Evangelium, den Geist Gottes, der uns durch Jesus, durch Jesu Opfertod rettet. Es gibt einen neuen Bund, ohne diese alten Gesetze. Jesus pur. Diese alttestamentlichen Leute sozusagen, die lieben christlichen Geschwister, die diese Meinung vertreten, das sind die Guten. Aber wir sind die Besseren. Fazit, wenn du noch kein Christ bist. Was hält dich ab? Welche Fragen hast du? Willst du die Geschichte des Volkes Gottes kennenlernen? Die Heilsgeschichte verstehen? Den Wert des Alten Testamentes als Hintergrund des Neuen Testamentes verstehen? Naja, dann lies die Bibel, lies ganz viel Altes Testament und rede darüber. Wir können dir helfen, damit du dich nicht im Alten Testament verirrst. Willst du den Weg zum Heil finden, das Evangelium entdecken, Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland finden? Dann empfehle ich, das Neue Testament zu lesen und natürlich auch Altes Testament. Kann nicht schaden. Und dann rede mit uns darüber. Frage dich, was das alles mit dir zu tun hat. Gott will deinen Verstand und dein Herz. Der Heilige Geist möchte dein Leben bestimmen. Jesus hat die Tür zum Himmel für uns alle geöffnet. So unterschiedlich, wie wir sind. Die Gemeinde ist ein bunter Haufen von Individualisten. Lass dich bloß nicht von uns abschrecken. Du musst nicht so werden wie wir. Ordnung ist nicht wirklich das halbe Leben, das ist Quatsch, ja. Und Langschläfer halten abends länger durch. Also das ist, man kann sein, wie man will. Ja. Aber finde heraus, wie man gerettet wird. Bete darüber. Und wenn du merkst, dass du glaubst, dann lass dich taufen. Suche enge Gemeinschaft mit Christen. Ein Leben und eine Ewigkeit mit Christus warten auf dich. Und wenn du schon Christ bist, dann vergiss nicht, was Paulus da über Buchstabe tötet und Geist macht lebendig sagt. Man kann sagen, er hat nur über das mosaische Gesetz geredet und das kann durchaus sein. Das Gesetz Mose nützt nicht, sondern nur der Heilige Geist in Christus Jesus. Eine weitere Auslegung wäre aber, dass wir aufpassen müssen, für Außenstehende nicht wie ein schlechtes Gewissen zu wirken. So wie Paulus, der ja selber von sich sagt, er war für die, die sich nicht bekehren lassen, ein Gestank zum Tode, vom Tode zum Tode. Also wir sollten versuchen, eine Außenwirkung zu haben, die nicht zu Flucht, Reflex und Abwehr führt. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Sind wir zu steinernen Buchstaben geworden? Töten wir Glaubensansätze ab, statt zum Leben einzuladen? Wir sollten alle das Evangelium in Worte fassen und vertreten können. Aber lasst uns dabei ehrlich und verletzlich bleiben. Besserwisserei hilft nicht. Ja. Gott helfe, dass wir seine Sprachrohre sind. Dass wir ihn widerspiegeln, so wie Mose ihn wieder gespiegelt hat. Dass wir seine Liebe weitergeben und Wegweiser zu Jesus sind.